ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Noch immer beschäftigt die Berliner Verwaltung der Cyberangriff vom Freitag. Jetzt werden alle Systeme gecheckt, wurden Daten erbeutet und wenn ja welche, wurden die Sicherheitslücken jetzt gestopft? Vor allem die Senatsverwaltungen für Bauen und für Verkehr sind betroffen. Aber auch andere Dienste des Landes funktionieren nicht, berichtet Reporterin Angela Ulrich.
Betroffen ist unter anderem die Plattform, auf der online Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Die ist aktuell nicht zu erreichen. Auch manche Bürgerdienstleistungen sind eingeschränkt. Wohngeldanträge können derzeit zum Beispiel nicht gestellt und Wohngeld auch nicht ausgezahlt werden. Grund ist die großflächige Sicherheitsanalyse nach der Cyberattacke. Die beiden betroffenen Senatsverwaltungen für Bauen und für Verkehr wurden vom Landesnetz abgetrennt. Das beeinträchtigt einiges. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, macht noch mal klar, wie verwundbar Berlin ist und fordert mehr Geld für die Cybersicherheit.
Jetzt an dieser Stelle haben wir einen Hackerangriff, der nicht abgewehrt werden konnte, wo aber sofort reagiert worden ist. Krisenstab ist eingerichtet und es bedeutet, dass wir noch mehr auch investieren müssen in die Cybersicherheit unserer Stadt.
Derzeit laufen die Untersuchungen, wie wichtig die Daten tatsächlich sind, die die Hacker erbeutet haben. Die Senatskanzlei sagt, dass keine sensiblen Daten abgeflossen sind. Andere Quellen in der Verwaltung haben gegenüber dem RBB zuvor dagegen davon gesprochen, dass durchaus sensible Daten abgeflossen sein könnten. Der IT-Experte Manuel Artuk kritisierte im RBB die mangelnde Cybersicherheit der Verwaltung scharf. Berlin sei in diesem Bereich sehr schlecht aufgestellt. Verbesserungsvorschläge von Experten seien nicht umgesetzt worden. Stefan Ziller, der Sprecher für Digitalisierung der Grünen im Abgeordnetenhaus, nennt den Angriff einen Weckruf. Berlin müsse die digitale Sicherheit zentraler organisieren.
Wir haben ja die Situation, dass alle Bezirke ihre IT im größten Teil selber machen. Ein hohes Sicherheitsrisiko. Wir haben verschiedene Senatsverwaltungen, die eigene IT betreiben. Auch das ist ein Sicherheitsrisiko. Die müssen abgestellt werden und da gibt es auch kein Rütteln.
Und vor allem müsse das jetzt schnell passieren, so Ziller. Grüne und Linke fordern nun mehr Informationen kommende Woche im Digitalisierungsausschuss. Die betroffenen Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz sind weiterhin nicht arbeitsfähig. Nach Informationen des RBB sind die Mailsysteme weiter gekappt. Nur Telefon, SMS und Fax seien nutzbar.
Berichtet RBB-Landespolitik-Reporterin Angela Ulrich. Nach dem Cyberangriff auf Teile der Berliner Senatsverwaltung können aktuell keine Briefwahlunterlagen online beantragt werden. Andere Dienste laufen langsamer oder gar nicht. Eigentlich sollen alle Kinder in Berlin nach dem Schwimmunterricht in der 3. Klasse schwimmen können. Das ist aber nicht der Fall. Deshalb baut Berlin seine Angebote zum Schwimmenlernen für Kinder aus. RBB24-Landespolitik-Reporterin Pauline Pieper meldet sich vom Beckenrand.
Unter Wasser ausatmen, unter Wasser. Sehr gut. Und nochmal.
Schwimmunterricht im Kombibad Seestraße. Agassi Almalala unterrichtet 8 Kinder der Anna-Lind-Schule, die auch in den Ferien da sind. Sie haben im Rahmen eines Pilotprojekts bereits in der 1. Klasse Schwimmunterricht bekommen, mit Erfolg.
Weil ich auch mal an so Meere und Seen wollte und da schwimmen. Deswegen habe ich immer alles gegeben und dann halt das Seepferdchen geschafft.
Wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie schwimmen gehe, dann kann ich mit denen zum tiefen Wasser.
Und das macht mir einfach sehr stolz Spaß, wie man auch springen kann und rutschen und alles.
Trainer Almalala ist stolz. Von 81 Kindern haben über 80% das Seepferdchen geschafft. Schwimmunterricht in der 1. Klasse bringe besondere Herausforderungen mit sich.
Die haben so Konzentrationssachen nicht wie 3. Klasse. Man muss viel spielerisch mit dem umgehen. Dass sie so langsam schwimmen mögen erstmal. Und jetzt haben die richtig Bock.
Auch in einigen Kitas hat der Berliner Schwimmverband im Rahmen des Pilotprojekts schon mit dem Schwimmunterricht begonnen. Künftig will der Senat das Projekt auf weitere Kitas und Grundschulen ausweiten. Denn zu viele Kinder könnten nicht schwimmen, sagt Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch.
Wir haben immer mehr Kinder und Jugendliche, die zu Recht in ihrer Freizeit in ein Freibad gehen, an einen See gehen. Und wir sehen aber leider jedes Jahr immer noch Badeunfälle, weil unsere Kinder und unsere Jugendlichen nicht ausreichend Schwimmfähigkeiten haben. Schwimmen sichert Überleben, aber es sichert auch Teilhabe und ist eine Form von Chancengerechtigkeit.
Während der Corona-Pandemie war die Nichtschwimmerquote unter Drittklässlern auf rund 36%. 20% gestiegen. Zum Schuljahr 2024/2025 konnte immer noch ein Fünftel der Kinder nicht schwimmen. Damit diese Zahl weiter sinkt, will der Senat im kommenden Schuljahr in weiteren 5 Bädern Schwimmzentren einrichten. Dort unterstützen qualifizierte Schwimmtrainer den regulären Schwimmunterricht der 3. Klassen. Bisher gibt es 17 solcher Schwimmzentren. Für Clara Schädlich, sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, reicht das als Maßnahme aber nicht aus.
In Berlin fehlt es vor allen Dingen an Wasserfläche, also an Schwimmbädern. Es muss in der Nähe von allen Schulen auch wirklich die Möglichkeit geben, Schwimmunterricht zu haben, damit man nicht extra noch in einen anderen Bezirk fahren muss mit einem Bus. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen den Sanierungsstau abbauen, dafür sorgen, dass die Dauerbaustellen aufgelöst werden und wir endlich neue Schwimmbäder bauen.
Nur so, sagt Schädlich, könne dafür gesorgt werden, dass tatsächlich jedes Berliner Kind nach der Grundschule schwimmen kann.
Mehr Schwimmunterricht für Berliner Kinder, ein Beitrag von Reporterin Pauline Pieper. Die Lausitz steckt im Strukturwandel weg von der Braunkohle hin zu Zukunftstechnologien. Ein Ort, an dem man gerade gut sehen kann, was das konkret bedeutet, ist Lübbenau. Dort wird sehr viel gebaut. Zum Beispiel soll aus dem ehemaligen Kraftwerksgelände ein Industrie- und Gewerbegebiet werden. Und Lübbenau soll besser an Berlin angebunden werden. RBB-Reporterin Iris Wussmann aus Boomtown Lübbenau. Sie beginnt ihren Bericht mit dem Bürgermeister.
Ich glaube schon, dass meine Bürgermeisterkollegen, gerade wenn sie bisher kein Projekt sozusagen umsetzen konnten, dass man etwas in Anführungsstrichen neidisch guckt.
Helmut Wenzel, seit 2000 Bürgermeister von Lübbenau, steht vor der Baugrube für den Coworking Space am Bahnhof. 150 moderne Arbeitsplätze entstehen hier für diejenigen, die auf dem Innovationskorridor zwischen Cottbus und Berlin-Adlershof pendeln oder künftig ganz aus Berlin raus wollen. Ein Projekt, bei dem die Stadt anders als Lübben nicht lange gefackelt hat.
Strukturwandel hat in Lübbenau vor 30 Jahren begonnen. 1996 ist das Kraftwerk vom Netz gegangen. Man muss sich natürlich Gedanken machen, wo man was hinentwickeln möchte und muss dann die Gelegenheit am Schopfe packen, wenn sich die Gelegenheit halt bietet.
Lübbenau hat sich früh auf den Weg gemacht, aus den schwierigen Jahren gelernt und weiß, wann man den Finger heben muss, so der Lausitzbeauftragte Klaus Freitag. Die Stadt profitiert natürlich auch demnächst von der Superzuganbindung nach Berlin.
Der RE2 zweigleisig ist. Man ist schon quasi Stadt im erweiterten Berliner Raum. Natürlich auch pfiffige. Das ganze Thema läuft über Köpfe. Wenn man gute Gesellschaften hat, denen man auch den Freiraum lässt, ich glaube, dann kann man Erfolge ernten.
Aktuell setzt Lübbenau 4 Strukturwandelprojekte um mit einem Volumen von über 120 Millionen Euro. Dazu kommt die größte private Investition im Strukturwandel, das 11 Milliarden Euro schwere Rechenzentrum der Schwarz-Unternehmensgruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören. Der Rohbau des ersten Bauabschnittes ist fertig, so Stefan Hees.
Die Entscheidung passt absolut, weil wir alles vorgefunden haben, was wir brauchen. Kraftwerkstandorte sind grundsätzlich lukrativ für Rechenzentren. Da, wo Energie erzeugt wurde, kann ich sie natürlich auch vom Netz ziehen und verwenden.
Das Zentrum wird nicht hunderte Arbeitsplätze bringen, aber so der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus, André Fritsche.
Hier geht es vor allem darum, um Resilienz, also Widerstandsfähigkeit zu haben unserer Daten, dass wir die nicht in die USA liefern müssen, dass wir die nicht nach China liefern müssen, sondern hier unsere Daten, unser größtes Gut sind. Und genau das realisieren wir hier in der Region.
Ich glaube, Lübbenau in 10 Jahren ist Teil der Metropolregion Berlin. Wir werden hier eine Entwicklung sehen, wo Menschen quasi auch aus Berlin herausziehen werden. Sie werden versuchen, hier auch Wohnraum zu finden. Sie werden hier auch Arbeitsplätze vor Ort finden. Eine Chance, die nicht momentan jede Kommune in Südbrandenburg hat, trotz der Gelder.
Eine Chance, die der Stadt nicht in den Schoß gefallen ist. Aber auch Neid muss man sich erarbeiten.
Lübbenau als Vorzeigestadt im Strukturwandel. Reporterin Iris Wussmann von dort. Schlangen, Haie, tausende Insekten, tausende Fische, das alles gibt es jetzt wieder störungsfrei im Aquarium Berlin zu sehen. Das historische, denkmalgeschützte Gebäude im Zoo ist seit heute wieder vollständig geöffnet. 3 Jahre lang wurde gebaut, saniert, modernisiert. RBB-Reporter David Donschen kann uns schildern, wie das rund erneuerte Aquarium denn nun aussieht.
Also erstmal gar nicht so anders als früher. Also so dieser historische Charme dieses 113 Jahre alten Gebäudes, der ist bewahrt worden. Der Eingangsbereich, der ist jetzt heller und moderner gestaltet worden mit so neuen Lampen. Die Aquarien, die sind aber immer noch die gleichen. Allerdings wurden die alle neu eingerichtet, also einmal leer gemacht, dann alles raus. Und auch die technischen Anlagen wurden dabei modernisiert. So zum Beispiel auch hier am Haibecken. Hier gucke ich gerade so 2 jeweils 1 Meter lange Riffhaien dabei zu, wie sie ihre Runden drehen. Und das ist schon einfach ein bisschen scary, wenn die mit ihren Knopfaugen direkt an der Scheibe an mir vorbei durchs Wasser gleiten. Neu sind jetzt hier auch so interaktive Infoinseln zwischen den Aquarien. An der einen Infoinsel hier zum Beispiel kann ich mit meinen Händen erfühlen, wie sich die Schuppen der Fische anfühlen. Und die vom Riffhai zum Beispiel, die sind ganz viel feiner als zum Beispiel die von einem Karpfen. Also wirklich sehr spannend. Und diese Infoinseln, die hat auch schon Christine gesehen und erlebt. Christine stand schon anderthalb Stunden vor der Eröffnung hier am Eingang, um wirklich heute die allererste im Aquarium zu sein.
Ich liebe das Aquarium, vor allem die Schildkröten. Ich liebe die Schildkröten hier. Ich habe gesehen, dass ganz viele so eine Art Tablets oder sowas aufgebaut worden sind und ich fand es total faszinierend für die Kinder. Aber es war halt ziemlich eng, weil umgebaut worden ist und da konnte ich leider nicht so viel erleben. Aber die Quallen sind immer noch da, das ist wunderschön und ganz viele wunderbare bunte Fische.
Ja, Christine also ist wirklich Besucherin, kommt hier alle paar Wochen her und freut sich jetzt eben, dass die Renovierungen abgeschlossen sind, dass man jetzt eben überall wieder hinkommt und dass alles wieder frei begehbar ist für die Besucherinnen und Besucher.
Pünktlich zum 113. Geburtstag hat das Aquarium Berlin seine Bauarbeiten abgeschlossen. RBB-Reporter David Donschen war bei der Wiedereröffnung dabei.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Nadja Tenge und Silja Sodke. Eines der erfolgreichsten Jugendprojekte in Berlin ist die Toolbox im Märkischen Viertel. Direkt neben dem Skaterplatz, ein beliebter Begegnungsort für Jugendliche mit ihren Skateboards und Scootern, steht ein schwarzer, garagengroßer, kastiger Bau, die Toolbox, eine mobile Werkstatt, die vom Verein Gangway betrieben wird.
Hier ist ja den Sechser, Fünfer. Wenn du noch was brauchst, sagst du mir Bescheid.
Murat Drajew ist Jugendsozialarbeiter und heute im Einsatz in der Toolbox. Hier lernen Jugendliche, ihre fahrbaren Untersätze selbst zu reparieren. Damien und sein großer Bruder Lukas sind Stammgäste.
Wir schrauben die Reifen ab und an und wir haben kurz die Reifen geölt, damit die besser rollen.
So wie ich war in seinem Alter, habe ich auch angefangen mit Scooterfahren und dann halt BMX und so. Und ich finde halt, das ist das Beste, was man machen kann. So. Nicht, dass man auf die schiefe Bahn kommt und so.
Die Idee für die mobile Werkstatt stammt von den jungen Sportlern selbst. Mittlerweile gibt es sie seit 10 Jahren. Murat Drajew ist Teil eines Teams von Straßensozialarbeitern, die für den Verein Gangway die Toolbox betreuen. Sie bieten neben dem Werkzeug- und Geräteverleih Hilfe in allen Lebensbereichen an.
Und alles repariert? Hat alles geklappt?
Ja.
Perfekt.
Na
siehst du, wunderbar, dafür haben wir es ja. Wenn wir hier gemeinsam ein bisschen rumwerkeln, was machen, was planen oder Inventur machen, entstehen Gespräche, wie läuft es denn sonst, was passiert gerade, was ist gerade bei dir aktuell los? Naja, und dann erzählen sie halt. Und wenn es dann halt Problemlagen sind oder vielleicht auch gute Erlebnisse, dann tauscht man sich aus. Und da an der Stelle hat man die Möglichkeit, wenn man halt rauskriegt, okay, da ist ein Problem, dem bin ich vielleicht nicht ganz gewachsen, anzubieten. Du, wie schaut's aus? Wollen wir uns vielleicht mal separat treffen?
Schule, Ausbildung, Familie, aber auch Gewalt- und Suchtbewältigung. An Konflikten und Problemen fehlt es in dem traditionellen Arbeiterbezirk nicht. Das Gangway-Team sucht nach Lösungen. Kostenlos. Erste Hilfe und Pflasterkleben, wenn ein Sprung mit dem Skateboard mal daneben ging, gehört auch dazu.
Willst du ein großes, ein kleines?
Ein kleines.
Das brennt natürlich, weil es aufgeschürft ist, das ist klar.
Drinnen in der Werkstatt wird immer Hilfe benötigt. Ältere wie Nico bleiben der Toolbox auch als Erwachsene treu und packen mit an. Früher war dieser Ort für Nico wie ein zweites Zuhause.
Durch Gangway, muss man ganz klar sagen, habe ich auch gelernt, nach Hilfe zu fragen. Auch wenn mein Elternhaus sehr stabil ist und ich immer zu meinen Eltern gehen konnte mit allem Möglichen. Sie sind halt auch im Schichtdienst tätig, wie ich jetzt mittlerweile auch. Aber dadurch waren sie halt nicht immer da. Na, natürlich hat man dann auch mal mit Gangway gesprochen oder generell, wenn man schon mal mit den Eltern gesprochen hat, einfach für eine zweite Meinung. Also Gangway ist für mich wie die Familie, die ich mir aussuchen durfte.
Familiär geht es auch draußen unter den Frauen und Mädchen zu.
Na, wir sind eigentlich jeden Freitag hier. Also ist eigentlich wie so
Treffpunkt,
ja. Ist ein Zusammensitzen, wo man Leute trifft, die auch oft hier sind. Man kann Gespräche führen, die man so jetzt, sage ich mal, nicht mit anderen führt. Sag ich mal, wenn wir Frauen hier am Tisch sitzen, gibt es Frauengespräche und man kann viel untereinander fragen und Erfahrungen sammeln.
Und genau darum geht es. Teilhaben, sich einbringen und Positives erleben. Ein Konzept, das aufgeht, sagt Jugendsozialarbeiter Murat Dreyev.
Ich finde halt ganz wichtig bei den Jugendlichen, und das ist auch, glaube ich, die Aufgabe der Gesellschaft, Situationen zu schaffen, wo sich Jugendliche, junge Menschen positiv erleben, weil nur dann setzen sich auch neue Ziele, wachsen über sich hinaus und werden erwachsen und führen dann ein eigenes, selbstbestimmtes Leben.
Die Toolbox im Märkischen Viertel ist noch bis Mitte Oktober geöffnet, immer freitags.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Sounds App. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.